ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Libanon sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen hunderte Menschen durch explodierende Pager verletzt worden. Es soll sich vor allem um Hisbollah-Mitglieder handeln. Gleich mehr dazu. Außerdem 100 Millionen Euro, um über den Winter zu kommen. Diese Summe hat Außenministerin Baerbock der Ukraine zugesagt. Und nach einer Schätzung des Wall Street Journal hat die russische Armee 600.000 Soldaten verloren, verletzt oder getötet im Krieg gegen die Ukraine. Sind diese Zahlen realistisch? Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 17. September um 17 Uhr. Im Libanon sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen mehrere hundert Menschen durch explodierende Pager verletzt worden. Unter ihnen sollen sich viele Hisbollah-Mitglieder befinden. Drei Mitarbeiter aus Sicherheitskreisen haben der Agentur Reuters mitgeteilt, bei den Pagern habe es sich um neueste Modelle gehandelt, die Hisbollah in den vergangenen Monaten eingeführt habe. Moritz Behrendt berichtet aus Kairo.
In der libanesischen Hauptstadt Beirut sind zahlreiche Hisbollah-Kämpfer und weitere Menschen durch explodierende Pager verletzt worden. Das libanesische Gesundheitsministerium sprach von hunderten Verletzten. Die Hisbollah nutzt die Pager zur internen Kommunikation. Viele Libanesen vermuten, dass Israel die elektronischen Geräte manipuliert hat. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen Vertreter der Schiitenmiliz, der anonym bleiben wollte. Er sprach vom größten Sicherheitsdebakel in dem seit fast einem Jahr andauernden Krieg mit Israel. Einwohner aus den südlichen Vororten von Beirut berichteten, dass es sogar 30 Minuten nach dem ersten Knall noch zu weiteren Explosionen gekommen sei. Unter den Verletzten seien auch Rettungskräfte. Die Hisbollah und die israelische Armee bekämpfen sich seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges fast täglich, vor allem entlang der israelisch-libanesischen Grenze. Zehntausende Menschen haben deswegen in beiden Ländern das Grenzgebiet verlassen. In den letzten Wochen hatten die israelischen Streitkräfte aber auch häufiger Kommandeure und Ziele der Hisbollah in anderen Landesteilen Libanons angegriffen. Zu den Vorfällen mit den explodierenden Pagern gibt es bislang keine Stellungnahme der israelischen Armee.
Die israelische Regierung hat ihre Kriegsziele auf den Konflikt mit der Hisbollah im Libanon ausgeweitet. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Netanyahu hat die Regierung die Kriegsziele aktualisiert und um die, so wörtlich, sichere Rückkehr der Bewohner des Nordens in ihre Häuser erweitert. Seit dem Beginn des Krieges im Gazastreifen haben auch die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der mit der Hamas verbündeten pro-iranischen Hisbollah im Libanon zugenommen. Zehntausende Menschen auf beiden Seiten der Grenze mussten fliehen. Laut dem israelischen Verteidigungsminister Gallant ist militärisches Handeln der einzige verbliebene Weg, die Rückkehr der nordisraelischen Gemeinden sicherzustellen. Der Konflikt ist zwar bisher nicht offiziell als Krieg deklariert, dennoch sind durch die Feuergefechte im Libanon laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP 623 Menschen getötet worden, darunter mindestens 141 Zivilisten. Auf israelischer Seite inklusive der annektierten Golanhöhen sind nach Behördenangaben bislang 24 Soldaten und 26 Zivilisten ums Leben gekommen. Die Hisbollah gibt an, dass sie gestern und heute erneut Ziele in Israel angegriffen hat. Das israelische Militär wiederum meldet eigene Angriffe auf einen Standort terroristischer Infrastruktur in der Gegend um das Dorf Blida im Südlibanon mit 3 eliminierten Terroristen. Inmitten dieser Entwicklungen, die eine neue Front zwischen Israel und der Hisbollah immer wahrscheinlicher werden lassen, gibt es eine brisante Personalie. Will man den israelischen Medien Glauben schenken, dann geht es nicht mehr darum, ob, sondern wann Israels Verteidigungsminister Gallant abgelöst wird. Gallants Rauswurf aus dem Kabinett soll unmittelbar bevorstehen. Julio Segador berichtet aus Tel Aviv.
Premierminister Benjamin Netanyahu selbst hatte vor wenigen Tagen bereits deutlich Distanz zu seinem Verteidigungsminister erkennen lassen. Ich sage immer, solange das Vertrauen besteht, ist eine Zusammenarbeit möglich. Aber dieses Vertrauen verpflichtet in erster Linie zu einer Sache, nämlich, dass sich ausnahmslos alle Minister den Entscheidungen des Kabinetts und der Regierung fügen. Sobald Entscheidungen getroffen werden, ist man diesem verpflichtet. Das ist der zentrale Punkt, der gerade auf dem Prüfstand steht. Und es hat zuletzt erkennbar geknirscht zwischen dem Premier und seinem Verteidigungsminister. etwa beim Thema Wehrpflichtgesetz, wo es um die Rekrutierung Ultraorthodoxer geht, oder auch beim Thema Philadelphia-Korridor. Galant würde die Truppen aus diesem Grenzstreifen von Gaza nach Ägypten zurückziehen, um so möglicherweise Geiseln freizubekommen. Netanyahu lehnt dies ab. Bei einer Kabinettssitzung vor wenigen Wochen kam es zwischen beiden darüber zu einer lautstarken Diskussion. Und im israelischen Kabinett fordern einige Minister offen die Absetzung Galants, etwa der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Ich fordere Netanyahu schon seit längerem dazu auf, Yoav Gallant zu entlassen. Jetzt ist die Zeit dazu gekommen und es sollte sofort geschehen. Für die Hardliner im Kabinett wie Ben-Gvir ist Gallant nicht entschlossen genug. Er gilt als nachdenklich, vorsichtig und besonnen. Eigenschaften, die hingegen die Oppositionspolitiker an Gallant schätzen. Bei seinem Besuch gestern in Washington machte sich Ex-Premier Yair Lapid für Gallant stark, eben weil er kein Kriegstreiber ist. Ich hoffe wirklich, dass Minister Gallant nicht entlassen wird. Er leistet unter schrecklichen Umständen gute Arbeit. Und wir versuchen jetzt gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden unser Bestes, um einen Weg zu finden, den Konflikt im Norden Israels zu lösen, ohne dass es zu einem umfassenden Krieg kommt. Eine Hoffnung, die von Tag zu Tag geringer wird. Als Nachfolger Gallants wird der Oppositionspolitiker Gideon Saar gehandelt, ein ehemaliger Likud-Abgeordneter, der in der Vorgängerregierung unter Naftali Bennett und Yair Lapid Justizminister war. Sollte Gallant entlassen werden, wird wohl auch Generalstabschef Herzl Halevi abtreten. Er gilt als enger Vertrauter des Verteidigungsministers.
Kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Deutschland stellt der Ukraine angesichts der andauernden russischen Angriffe auf die Infrastruktur zusätzlich 100 Millionen Euro bereit, um über den Winter zu kommen. Laut Außenministerin Baerbock steht ein weiterer Winterkrieg Russlands bevor, bei dem Moskau das Ziel hat, das Leben der Menschen in der Ukraine so furchtbar wie möglich zu machen. Das hat Baerbock auf der 5. Unterstützerkonferenz für die kleine ukrainische Nachbarrepublik Moldau in der Hauptstadt Chisinau gesagt. Demnach ist bereits die Hälfte der Energieinfrastruktur der Ukraine zerstört worden. Zahlreiche Partnerländer berieten darüber, wie Moldau auf dem Weg in die Europäische Union unterstützt und besser gegen hybride russische Attacken gerüstet werden kann. Die größte Sorge hier der Menschen vor Ort ist, dass, wenn die Ukraine fällt, dann Moldau als nächstes Land dran ist, so Baerbock weiter. Die Unterstützerplattform war im April 2022 von ihr zusammen mit Frankreich und Rumänien ins Leben gerufen worden. Präsidialamtssprecher Pieskow hat die Pläne zum Ausbau des russischen Militärs zur zweitgrößten Armee der Welt mit wachsenden Bedrohungen an den Grenzen gerechtfertigt. Wörtlich hat er auf einer Konferenz gesagt, es wird durch das extrem feindselige Umfeld an unseren westlichen Grenzen und Instabilität an unseren östlichen Grenzen verursacht. Dies erfordert angemessene Maßnahmen. Präsident Putin hatte am Montag angeordnet, die reguläre Größe der russischen Armee um 180.000 Soldaten auf 1,5 Millionen aktive Soldaten zu erhöhen. Damit würde sie nach der chinesischen zur zweitgrößten Armee der Welt. Die russischen Behörden versuchen mit großen Werbekampagnen Rekruten zu gewinnen. Sie versprechen darin sehr hohe Gehälter und zahlreiche steuerliche und soziale Vorteile. Auch haben die Behörden Zehntausende Inhaftierte aus den Gefängnissen des Landes rekrutiert. In den vergangenen 6 Wochen hat Russland Soldaten zusammengezogen, um eine ukrainische Offensive in der russischen Region Kursk zu stoppen. Zugleich hat Moskau seine Offensive in der Ostukraine verstärkt. Der Ausbau des russischen Militärs wird wohl auch mit den hohen Verlusten zu tun haben. Offiziell geben diese weder die Ukraine noch Russland bekannt, doch die Schätzungen sind verheerend. Nach Recherchen der US-Zeitung Wall Street Journal sollen auf beiden Seiten Hunderttausende Soldaten verletzt und getötet worden sein. Die ukrainischen Truppen hätten etwa 80.000 Tote und 400.000 verwundete Soldaten zu beklagen, berichtet das Blatt unter Berufung auf eine vertrauliche ukrainische Schätzung. Russland soll nach Schätzung westlicher Geheimdienste sogar 600.000 Soldaten, 200.000 Tote und 400.000 Verletzte verloren haben, schreibt das Wall Street Journal weiter. Offizielle Zahlen gibt es, wie gesagt, weder aus Kiew noch aus Moskau. Die Angaben der Zeitung decken sich aber zum Beispiel auch mit Schätzungen des britischen Verteidigungsministeriums zu Moskaus Verlusten in dem Krieg. Demnach sind seit Kriegsbeginn 610.000 russische Soldaten gestorben oder so schwer verwundet worden, dass sie nicht mehr einsatzfähig sind. Zur russischen sogenannten hybriden Kriegsführung gehört auch die Destabilisierung des Westens durch Propaganda und Desinformation. Unterlagen aus einer kremlnahen Desinformationsfabrik, die WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung und internationale Partner auswerten konnten, offenbaren Strategien, wie im Westen ganz gezielt Stimmungen geschürt werden sollen. Für Deutschland sind darin konkrete Ziele der Beeinflussung formuliert. Wie reagiert jetzt die Politik darauf? Darüber hat mein Kollege Stefan Schlag mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion und Innenexperten Konstantin Kuhle gesprochen. Und ihn zunächst gefragt, ob ihm klar war, wie diese russischen Desinformationskampagnen funktionieren.
Ja, viele Menschen, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema Desinformation und hybrider Kriegsführung beschäftigen, die wissen, dass Deutschland ganz oben auf der Zielliste der russischen Desinformationskampagnen steht. Das Schlimme ist ja eigentlich, dass ausgerechnet in Deutschland, also dem Land in der Europäischen Union, das die Ukraine am meisten unterstützt, Desinformationskampagnen am allerbesten funktionieren, weil bei uns viele Menschen leider anfällig sind für die Narrative aus dem Kreml, für die Erzählungen, die von der Russischen Föderation verbreitet werden. Und leider ist diese Erkenntnis noch in ganz vielen Teilen der deutschen Gesellschaft nicht vorhanden und wird systematisch unterschätzt.
Sie haben gerade den Kreml genannt. Ist das denn erwiesen, dass wirklich der Kreml, also dass Präsident Putin hinter all dem auch mitsteckt? Ist das erwiesen?
Ja, das ist erwiesen. Es ist seit vielen Jahren, seit über 10 Jahren, das ist ja Teil der Recherche, ein ganz enger Teil der russischen Außenpolitik, gezielt Einfluss zu nehmen auf Diskussionen in westlichen Staaten. Russland will sich gezielt die Offenheit westlicher Gesellschaften zunutze machen, um hier bei uns dann die Diskussionen zu beeinflussen. Dabei spielen natürlich die Diaspora-Communities eine ganz wichtige Rolle, also Menschen, die in Deutschland zu Hause Russisch sprechen. Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert sind, werden besonders in den Fokus genommen. Aber auch darüber hinaus, Menschen, die Deutsch als Muttersprache haben, stehen besonders im Fokus dieser russischen Kampagnen.
Sie haben es ja gerade auch nochmal betont, Herr Kuhle, dass die Recherche eben auch zeigt, dass deutschen Sicherheitsbehörden schon vor rund 10 Jahren eben Hinweise vorlagen, wie herausgehoben Moskau die Bundesrepublik als Ziel von solchen hybriden Attacken betrachtet. Warum hat man sich nicht damals schon intensiver um die Gefahr gekümmert?
Mir scheint, dass die Gefahr russischer Desinformationskampagnen über viele Jahre in Deutschland systematisch unterschätzt worden ist. Es ist schlichtweg in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, auch in Kunst, Kultur und Wissenschaft nicht hinreichend ernst genommen worden und auch in den Sicherheitsbehörden nicht mit der Dringlichkeit bearbeitet worden, wie es jetzt bearbeitet wird und wie es jetzt auch weiter bearbeitet werden muss. Mir scheint, dass wir auch lernen müssen von anderen Staaten um uns herum, die nicht so anfällig sind für russische Desinformationsnarrative wie Deutschland. Schauen wir einmal nach Polen, schauen wir ins Baltikum, schauen wir in andere Staaten in Osteuropa, dann können wir dort sehen, dass die Verletzbarkeit und dass die Anfälligkeit der dortigen Gesellschaften für russische Erzählungen signifikant geringer ist. Und das muss uns doch zu denken geben. Deswegen müssen wir von denen lernen, von unseren Verbündeten im Osten Europas, die schon seit vielen Jahren wissen, was Russland dort im Schilde führt.
Sie haben jetzt das schon mehrfach betont, also dass die deutsche Gesellschaft anfällig sei für solche Desinformationskampagnen. Worin sehen Sie denn den Grund dafür?
Der Grund für die Anfälligkeit der deutschen Gesellschaft liegt zum einen darin, dass wir uns einbilden, anders als östliche Verbündete ein besonderes Verhältnis zu Russland zu haben. Das hat man ganz viel gesehen bei der Diskussion über Nord Stream. Das sieht man auch bei der deutschen Hybris, die sich in mancher Landtagswahl jetzt in Ostdeutschland zum Ausdruck bringt, dass jetzt Friedensbotschaften von deutschen Landtagswahlen Putin sozusagen zum Einlenken bewegen könnten. Also das hat eine Menge mit Hybris zu tun. Es hat aber am Ende schlichtweg auch mit Interessen zu tun. Über viele Jahre hinweg ist ja in Deutschland auch gut Geld verdient worden mit günstiger Energie aus Russland. Jetzt können wir sehen, wohin uns diese Abhängigkeit geführt hat. Und all das versucht sich dann Russland wieder zunutze zu machen.
An welcher Stelle halten Sie denn solche Einflussnahme für besonders gefährlich?
Ich halte solche Einflussnahme dann für besonders gefährlich, wenn sie unter dem Deckmantel von wissenschaftlicher, von wirtschaftlicher, von kultureller Einflussnahme geschieht. Wir können an ganz vielen Stellen sehen, dass Institutionen in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und darüber hinaus auch einfach genutzt werden, um russische Desinformationsnarrative zu verbreiten. Und ich meine auch, dass der Aufstieg des Bündnisses Sahra Wagenknecht noch einmal einen genaueren Blick verdient, Denn das, was da teilweise verbreitet wird, das kommt eins zu eins aus der Kreml-Propaganda, die wir jetzt auch in dieser Recherche sehen. Und insofern muss man sich einfach darüber im Klaren sein, dass die russische Administration ein ureigenes Interesse daran hat, dass in Deutschland die Menschen keinen kühlen Kopf bewahren, dass unsere Diskussionen in Deutschland sehr, sehr hitzig geführt werden, dass das Vertrauen in staatliche Institutionen unterwandert wird. Und all das wird gezielt betrieben und ist kein Zufall. Und darüber muss man sich einfach im Klaren sein, so wie andere Länder in Europa sich auch darüber im Klaren sind.
Aber muss man wahrscheinlich auch ehrlich sagen, dass Desinformationskampagnen, um Gesellschaften zu beeinflussen, nicht auch etwas ist, was westliche Staaten nutzen?
Also es hat ja Kampagnen, um Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen, immer gegeben. Der Unterschied zwischen Staaten der liberalen Demokratie und westlichen Staaten auf der einen Seite und autoritären Staaten auf der anderen Seite ist, dass sie über diese Fragen offen sprechen können. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass deutsche Medien ganz gezielt aus Russland herausgeworfen worden sind, dann hat das ja einen Grund, nämlich dass über diese Fragen nicht gesprochen und nicht diskutiert werden soll. Und umgekehrt werden dann in Deutschland Propagandaschleudern wie Russia Today verwendet, die mit Journalismus nichts zu tun haben. Also wir müssen, glaube ich, und das ist auch ein Problem, was wir in Deutschland haben bei der Bewertung dieser russischen Desinformationskampagnen, wir dürfen nicht die Maßstäbe der liberalen Demokratie anlegen, um die Desinformation und die hybride Kriegsführung, die aus Russland kommt, zu bewerten, sondern hier geht es schlichtweg darum, unsere Gesellschaften zu destabilisieren, Putin als starken Mann erscheinen zu lassen und das Verständnis und die Unterstützung für Russland in der deutschen Gesellschaft zu befördern.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.